Ja, aber eins ist schon beim Herrn. Und deshalb habe ich schon 5. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen. Deine Blätter? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich möchte euch aber etwas hinweisen, was mir sehr am Herzen liegt. Wir werden einen deutschlandweiten Gebetstag für Frauen haben. Und wer von euch weiß schon davon? Darf ich mal ganz kurz die Hand sehen? 1/3. Für die anderen ist es ganz wichtig, dass ihr das wisst. Und zwar werden dort in Deutschland alle Frauen eingeladen aus allen Kirchen, Gemeinden oder auch, was auch immer, Randgruppen, zusammenzukommen und unter der Leitung eines Teams aus verschiedenen Kirchen zusammen zu beten, einen ganzen Tag lang, von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Und zwar werden wir uns treffen in 7 verschiedenen Städten in Deutschland, was ja auch eine vollkommene Zahl ist, in Berlin, in Chemnitz, in Essen, in Frankfurt, in Fürth, in Hamburg und in Korntal bei Stuttgart. Wenn ihr davon noch nicht wisst, bitte nehmt euch dieses Blatt mit. Ich kann euch darüber jetzt nicht mehr so viel sagen, um die Zeit zu sparen, aber wir wollen uns zusammentreffen. Unterstützt diesen Tag, kommt dazu. Es wird auch freiwillige Mitarbeiter immer wieder noch gesucht von den verschiedenen Gemeinden, die das organisieren. Es sind Teams zusammengestellt, ruft dort an, die Telefonnummern sind drauf, alles ist drauf zu lesen und kommt und betet für unser Land. Es ist ein Geheimnis darin. Wenn du für Deutschland betest, dann wird Gott wiederum Beter für dich erwecken, die für dich beten. Was du säst, wirst du ernten. Und deshalb komm und lass uns für unser Land beten. Und wir wollen vor allen Dingen auch für unsere Politiker beten. Wir wollen für die verschiedenen Ortsleute beten, die dort in Autorität stehen. Und das ist uns ganz klar von Gottes Wort her befohlen, für Leute zu beten in Autorität. Und ich sage euch, ich bete sehr intensiv für unsere Regierung. Denn es heißt, wenn wir für sie beten, dann wird Gott in unserem Land Frieden geben. Und wir brauchen Frieden. Wir brauchen Frieden, damit wir arbeiten dürfen für den Herrn, damit das, was Gott jetzt vorhat, geschehen darf. Und deshalb betet für die Leute in Autorität. Und kommt zusammen und lasst uns zusammen das tun, einen Gebetstag für Deutschland. Das ist am 24. November diesen Jahres an einem Samstag von 10 bis 16 Uhr. Und dort werdet ihr einfach auch erleben, dass Frauen verschiedener Denominationen zusammen beten können. Wir werden das Vaterunser zusammen beten in verschiedenen Ausführungen, sodass alle Frauen mitbeten können. Also dass da kein Durcheinander entsteht. Und für die, die aus dem Hamburger Raum sind, möchte ich noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, hoffentlich habt ihr davon gehört, am Freitag, nächsten Freitag, in der Elim in Hamburg um 19 Uhr beten wir für unsere Stadt. 24 Stunden Gebet für unsere Stadt. Bitte, wenn ihr Hamburger seid oder Umgebung, ihr habt dabei zu sein. Fertig. Ich bin immer wieder erschrocken, sage ich euch ganz ehrlich mal. Ich habe ja nun viele, viele Jahre meines Lebens, 16 Jahre meines Lebens im Ausland verbracht, unter anderem eben auch in Afrika. Und dort, für die Leute ist Gebet heilig. Das wagt keiner, die Gebetsstunde auszulassen. Und da sind die Gebetsstunden größer als die Versammlung am Sonntagmorgen. Und die Leute kommen wirklich nach der Arbeit, ohne Abendessen, mit dem Baby hinten drauf gebunden, müde, weil sie schon 5 Kilometer gelaufen sind, zu dem Gebetsraum, beten die ganze Nacht, aber ich sag euch, mit einem ohrenbetäubenden Lärm zusammen. Wenn du da die Führung hast, ich habe öfter solche Gebetsnächte geleitet, da habe ich eine riesen Glocke gehabt und die habe ich ganz laut schellen müssen, bis ich die Leute endlich zur Ruhe bekam, damit wir überhaupt ein Thema behandeln konnten und für das nächste beten konnten. Und sobald du dann sagst, und jetzt bete, dann geht das wieder los. Und da kann auch keiner schlafen, weil das viel zu laut ist. Und weil die Leute auf und ab marschieren und weil sie beten. Und sie beten auch in ihrem Verständnis. Also nicht nur in Zungen, weil es sind ja lange nicht alles Pfingstgemeinden, sondern auch mit dem Verstand. Und sie gehen auf und ab und sie beten und sie weinen und sie schreien und sie rufen Gottes Namen an und sie bitten Gott um Hilfe und um Unterstützung und was immer. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, warum sie Gott so intensiv erleben. Amen. Das war meine Einleitung. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt gespannt, was der Heilige Geist tut. Weil das, im Grunde kann ich hier meine Notizen mir jetzt sparen, weil ich weiß, Gott will heute Abend etwas ganz anderes tun und ich weiß noch nicht was. Das finde ich immer so spannend. Das ist immer das spannendste Moment für einen Prediger, wenn Gott deine Notizen zur Seite legt und wenn er sagt, mach das, was ich dran habe. Ich habe ein Bild gesehen, mehrere Bilder eigentlich. Einmal habe ich ein Bild gesehen, während ich gerade eben wie für mich gebetet wurde, wie Gott mir den Sternenhimmel zeigt, den er Abraham schon gezeigt hatte. Und er zeigte mir den Sternenhimmel und der war so voller Sterne. Der war wesentlich voller, als was wir hier in unseren nordischen Graden sehen können, wenn der Stern klar ist. Und er hat gesagt, und so zahlreich wird die Ernte sein. So zahlreich werden die Frauen sein, die hineingehen in dieses Erntefeld. Ich werde diese ganzen Frauen, diese Anzahl der Frauen erwecken, um mir nachzufolgen. Und das ist der einzige Grund, warum ich heute Abend wirklich mit Leidenschaft hier stehe. Weil ich sage dir, Jesus wartet auf dich. Er wartet nicht auf Roswitha, er wartet nicht auf irgendjemanden, der sowieso schon gesalbt und schon in irgendeinem Dienst steht. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich, dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Du hast mich geschaffen zu deiner Ehre, nicht damit ich ein gutes Leben habe. Du hast mich geschaffen, weil du einen Plan mit meinem Leben hast und ich weiß ihn noch nicht, aber ich will ihn vertrauensvoll annehmen. Und ich möchte Ja sagen zu dem Plan, auch wenn ich ihn noch gar nicht richtig kenne. Und einige von euch haben wirklich noch keinen Clou, was der Plan Gottes ist. Aber, und das sage ich mit ganz großer Vollmacht, das kann ich nur so sagen, der Plan, den Gott für dein Leben hat, ist so 100-mal größer, als was du dir vorstellen kannst, als was du dir erträumen kannst oder als was du jemals in deinem Leben erleben würdest, wenn du dein Leben selber führen könntest, wie du willst. Wesentlich größer, wesentlich vollmächtiger, als was du je denken kannst. Und diesen Plan kannst nur du durchkreuzen, indem du deinen Dickkopf behältst und sagst, ich will nur so weit gehen und nicht weiter. Ich will nur so weiterleben, wie ich es immer gewohnt war. Ich will mich nicht verändern lassen. Aber wenn du heute Abend sagst, das, was jeder gesagt hat, der im Dienst steht, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, setz mich nach China oder nach Japan oder Alaska oder wo immer die Länder sein mögen, ich gehe, wo du mich sendest, ich tue, was du mit mir vorhast, dann kommst du in die Erfüllung deines Lebens, in die Bestimmung deines Lebens. Und dann wirst du wissen, das ist das Beste, was ich aus meinem Leben jemals machen konnte. Denn das bisschen Geld, was ihr verdient und die zwei Häuschen, die ihr euch anschaffen könnt, die bringen keine Befriedigung. Ja, ein Wochenendhäuschen. Wir leben in so einem Wohlstand hier. In so einem Wohlstand. Und hör doch mal auf, deine Zügel selber in der Hand zu behalten. Und immer selber noch deinen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und zu versuchen, selber dein Leben irgendwie zu steuern. In den widrigen Umständen, in denen du bist. Und Gott zu beschränken auf allen Ecken und Enden mit deinem ewigen Unglauben. Mit deinem ewigen Zweifeln. Mit deinem ewigen, ich weiß nicht, ob das so werden könnte. Ich weiß nicht, ob Gott das kann. Ich habe gesagt, ich möchte über drei Dinge sprechen heute Abend. Und ich werde diese drei Dinge ansprechen, aber ich werde sie anders sprechen. Das spüre ich jetzt, wie der Heilige Geist es mir gibt. Und das sind die drei Qualitäten, die du brauchst, um in deiner Berufung und in deinem Leben erfolgreich zu sein. Und das betrifft dein gesamtes Leben. Und das beginnt mit Familie, das beginnt mit einem Beruf, das beginnt mit einem ganz normalen Dasein, nämlich dass dein Haus in Ordnung ist und dass du zu Hause in deinem Leben erst einmal ordentlich lebst und dann beginnt es in einem weiteren Dienst, wie immer der auch aussieht. Einige von euch, ihr werdet Künstler sein, andere werden in ihren Berufen erfolgreich sein. Andere werden in die Politik gehen, andere werden in die Schulpolitik gehen, hoffentlich bald. Lehrerinnen brauchen wir ohne Ende, die endlich hineingeht in die Schulen und die das Evangelium wieder so frei verkünden, dass sie ein Zeugnis sind an den Schulen. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht zu euch rede, sondern zu Leuten, die auf der Kassette das hören werden. Denn das Publikum an der Kassette ist wesentlich größer, als was heute Abend hier sitzt. Und die, die sich berufen lassen von Gott in diese Berufung, die werden ein unlimitiertes Feld vor sich haben und Aufgabengebiet, wenn sie Gott Gott sein lassen in ihrem Leben. Er kann alles. Und ich wünschte euch sagen zu können, was alles heißt. Er kann wirklich alles. Er kann aus einem stotternden, schüchternen Frauenzimmer eine ganz mutige, klar sprechende Person machen, wenn du ihn wirken lässt durch dein Leben. Glauben. Er möchte den Glauben dir geben. Und wir brauchen einen Glauben, der Gott nicht mehr begrenzt, wie er zu handeln hat. Das heißt, wenn eine Schwierigkeit in deinem Leben ist, eine Not, dann trau ihm doch zu, dass er wirklich dieser Not begegnen kann. Und dann lass doch mal deine vorgefassten Meinungen, die du dir fest eingeprägt hast, ja, die ist gestorben und der geht schlecht und der geht schlecht und da haben wir gebetet und das hat nicht funktioniert und da auch nicht. Und der Pastor hat auch gesagt, Gott macht es nur manchmal und nicht immer. Und alle diese vorgefassten Meinungen, leg sie doch mal zu Jesus heute Abend hin und sag, Herr, ich traue dir zu, dass du das Unmögliche in meinem Leben möglich machen kannst. Das, was kein Mensch tun kann, das kannst du tun. Weißt du, was du dann machst? Das ist wahre Anbetung. Das ist wahre Anbetung. Wenn du sagst, Jesus, du kannst mehr, als was ich mir selber zutraue, als was andere für mich tun können. Ich traue dir zu, dass meine Misere, mein Leben in deiner Hand erst in die perfekte Erfüllung kommt. Und wie das konkret aussieht, das wird so individuell sein, wie wir geschaffen sind. Da gibt es keine Schemata, da gibt es keine so, nur immer und nie anders. Und deshalb, mit denen ich heute diskutiert habe über die Heilung, wann sie und wie schnell sie kommt, Gott hat seine Wege mit dir. Aber limitiere ihn nicht, indem du sagst, bei mir wird keine Heilung eintreten. Das weiß ich jetzt schon. Sondern sag, Herr, ich ehre dich, indem ich dir souverän die Autorität gebe, in meinem Leben so zu wirken, wie du willst. Und ich werde dich nicht durch mein ungläubiges Reden beschränken, dann halt lieber die Klappe. Im Ernst. Halt lieber die Klappe und erzähl nicht deinen Unglauben und deinen Zweifel auch noch allen anderen. Und weißt du, was du damit tust? Jedes Mal, du beschränkst jedes Mal Jesus in seinem Handeln. Er kann dir nicht helfen, weil du dir nicht helfen lassen willst. So wie er es will. Und ich kann dir das so einfach sagen, weil er liebt dich. Er liebt dich so heiß und innig, wie keiner dich je lieben wird. Kein Mensch kann dich so lieben, wie er dich liebt. Er hat jede Faser deines Körpers geschaffen. Er hat dich so wunderbar gemacht und er war begeistert, als er das Werk vollendet hat und gesagt, es ist gut, wie du geworden bist. Er sagt sogar bei der Frau, sie ist sehr gut. Im Ernst, lies mal nach. Die Schöpfung war nur gut, bei den Frauen war sie plötzlich sehr gut. Ja, das ist interessant zu lesen. Und das Lustige ist, als die Frau noch nicht da war, sie war nämlich die Letzte, die geschöpft wurde, als sie noch nicht da war, da hat er gesagt, es fehlt was. Da sagte plötzlich Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ihr müsst mal ganz genau lesen, die Schöpfungsgeschichte. Und dann sagt er, und jetzt ist sie sehr gut. Und dann hat Gott sich ausgeruht. Und da warst du geschaffen. In seiner Gedanken warst du schon damals geschaffen. Gleich bei der Beginn der Schöpfung. Und er hat sich etwas so Fantastisches ausgedacht. Und wir haben das so entfernt bisher erlebt, so weit weg. Und Gott möchte jetzt etwas Neues in diesem Land tun. Er möchte uns hineinführen in die Fülle seiner Gottheit. Und das bedeutet, dass seine Herrlichkeit über uns sein wird 24 Stunden. Dass wir in seiner Gegenwart leben werden, in seiner Gegenwart gehen werden, in seiner Gegenwart handeln werden und seine Stimme hören können. Und seine Worte in uns brennen wie Feuer. Und wir sie weitergeben an eine hungrige Nation. Und ich sage euch, ich reise im Augenblick durch Deutschland kreuz und quer. Ich habe keinen gefunden, der Gott abgelehnt hat, wenn du in Vollmacht ihm begegnest. Keinen. Die sind alle erstaunt, dass es einen Gott gibt. Und dass wir so spät kommen und es ihnen sagen. Aber besser zu spät als überhaupt nicht. Und Gott will dafür euch Frauen gebrauchen. Und ihr steht heute Abend hier, und das ist jetzt das Nächste, was in meinem Herzen ist. Ihr seid heute Abend hier auf göttliche Verabredung. Nicht, weil du dir die Reise hierher geleistet hast, sondern weil Gott durch seine Vorsehung gesagt hat, du sollst heute Abend hören, ich nehme dich. Wenn du bereit bist, dann nehme ich dich und ich werde dich zu etwas machen nach meinen Vorstellungen. Und die werden anders sein als deine. Aber besser, als du sie dir vorstellen kannst. Und das ist das Geniale bei Gott. Du wirst am Ende in eine Erfüllung kommen, in einen Glückszustand, weil seine Gegenwart und seine Nähe das Schönste ist, was uns Menschen passieren kann. Es gibt nichts Schöneres, als in seiner Gegenwart zu leben, als ihn zu spüren, als zu wissen, er ist da. Und in seiner Kraft zu sein und in seiner Vollmacht und in seiner Autorität. Gott möchte dich aus deiner beschränkten Welt rausnehmen, in seine absolute Allmacht. Aus deinem, das ging doch nicht, das geht doch nicht, das kann ich doch nicht, in, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Nichts ist unmöglich. Und das beinhaltet alle Bereiche deines Lebens. Deine Familie, deine Kinder, dein Beruf, dein Chef. Das ist alle Bereiche deines Lebens, möchte Gott verändern. Deine Finanzen, deine Schulden, die hat er längst getragen.
und er wird dich wiederherstellen und er wird dich zu einer Frau machen nach seinem Bilde. Und jeder, der dir begegnet, wird Jesus begegnen. Und das ist, was Jesus möchte in dieser letzten Zeit. Dass jede Frau wie Jesus ist. Wusstest du das? Dass er möchte, dass du bist wie er. Dass du denkst wie er. Dass du sprichst wie er. Dass du handelst wie er. Dass wenn dein Schatten den Kranken berührt, er gesund wird. Dass deine Worte wie Balsam sind. Heilung bringen. Dass sie wenige sind, nicht mehr so viel. Dass wir lernen, in Weisheit zu reden, in Weisheit zu sprechen, in Weisheit weiterzugeben, was Gott sagen möchte. Ich habe das mal erzählt vorher, dass ich eines Tages vom Heiligen Geist den Auftrag bekam, nicht mehr so viel zu sagen. Und er hat gesagt, wenn du klarer und präziser prophetisch reden möchtest, dann musst du lernen, deine Worte im Zaum zu halten. Und kein unnützes Wort darf mehr aus deinem Munde kommen. Keine Scherze, die zweideutig sind. Keine Worte, die überflüssig sind, die den Menschen verletzen könnten, die sich über Menschen lustig machen. Alles das darf nicht mehr aus deinem Munde kommen. Da bin ich noch nicht. Hab Gnade mit mir. Aber ich lerne es. Ich begreife es. Und ich möchte es. Und ich hatte ein sehr loses Mundwerk. Ich habe viel verletzt. Und es ist nur Gnade Gottes, wenn er mich so verändert, dass ich nur noch die Worte sagen will, die er mir gibt. Und diese Abhängigkeit ist verrückt, aber macht auch Spaß. Ich habe da unten gestanden und habe nicht einen Satz gedacht, den ich jetzt predigen könnte. Und ich hatte das Gefühl, Herr, wenn ich jetzt nichts habe, dann stelle ich mich jetzt gleich hin und sage denen, ich habe heute Abend gar nichts zu geben. Und dann zu erwarten, dass er da ist und er ist so stark da, dass ich sagen muss, es ist doppelte Stärke von heute Morgen. In Hebräer 10, Vers 23 steht, und das ist jetzt wichtig für euch, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Noch einmal, Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Gott möchte, dass wir etwas tun, nämlich festhalten, das, was er uns vom Himmel heute Abend reicht, seine Verheißungen, sein Rufen und das Festhalten, fest umarmen heißt es im Originaltext, festhalten, gewaltsam festhalten. Das, die Hoffnung, die Gott dir gibt, die Berufung, die Gott dir gibt, die musst du lernen festzuhalten. Mit aller Gewalt, mit allem, was in dir ist. Und da will alles Mögliche diesen Glauben dir rauben, dass Gott etwas mit dir vorhat und dass Gott dich gebrauchen will. Und du musst lernen, es festzuhalten. Ich habe das empfangen von Gott und ich lasse es nicht mehr los. Ich lasse es mir nicht mehr rauben. Wie eine Mutter, die ihre Jungen verteidigt, wenn die Gefahr kommt. Die sofort sich um ihre Jungen schmeißt und sagt, die dürfen hier, keiner kann die ran. Ich bewahre sie. Und es werden einige Dinge sein, die versuchen werden, deinen Glauben zu rauben. Und da werden deine Freunde sein, die negativ reden werden, wenn du nach Hause kommst. Da wird es Menschen geben, die über dich herfallen und die dir versuchen werden, das auszureden, was du empfangen hast von Gott. Pass auf und wappne dich dagegen. Sei gewappnet, dass das, was Gott dir gesagt hat, die Wahrheit ist und die Wahrheit bleibt. Und dass er der letzte und die absolute Autorität ist in deinem Leben. Und niemand und nichts dich angreifen darf und dir das nehmen darf, was Gott dir gegeben hat. Lerne das, festzuhalten. Wenn Gott gesagt hat, ich will dich heilen, dann heilt er dich. Und dann musst du das festhalten. Dann musst du sagen, und Gott wird mich trotzdem heilen. Und ich sag dir, was Gott dann tut. Er stellt sich zu dir. Jedes Mal, wenn du sagst, Herr, ich vertraue dir trotzdem, auch wenn alle sagen, es klappt nicht, dann kommt er zu dir und er stärkt dich. Und er hält dich. Und er trägt dich. Er liebt es, wenn wir radikal sind, wenn wir festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Gott lügt niemals. Aber wir lassen so schnell los. Wir lassen so schnell los, das, was Gott uns gegeben hat. Und er will das nicht mehr. Er will, dass du eine Raubkatze bist, die festhält, was ihre Beute ist. Ich habe es empfangen von Gott und ich halte es fest. und ich lasse es mir nicht mehr rauben. Dann gibt es einen Faktor, der uns ganz, ganz schwer zu tun macht, und das ist mir im Augenblick. Ich bin in einer Warteschlange bei Gott. Ich habe so viele Verheißungen, so gewaltige Verheißungen von Gott, und die sind noch nicht eingetroffen. Aber die stehen schon in der Realität da. Gebäude, Verheißungen, Leute, die zum Glauben kommen sollen. Und ich muss durchhalten. Ich muss festhalten, dass die Verheißung, die Gott mir gegeben hat, dass die durchkommt. Und jetzt sind schon 2 Jahre verstrichen. Und es schien nichts, als wenn sich nichts entwickelt hat. Und ich muss lernen, festzuhalten. Und das ist, was Gott will, dass wir festhalten. Dass wir sagen, Herr, du hast es verheißen. Du wirst es tun. Du wirst es geben. Und ich habe das Empfinden gerade jetzt, wenn ich das predige, dass Gott mir das geben wird. Wenn wir es anfangen auszusprechen, im Angesicht unserer Feinde, dann beginnt der Kampf. Aber dann sind wir auch schon auf der Siegerseite. Und ihr erinnert euch an Hebräer 11, da heißt es, dass der Glaube die Substanz ist von Dingen, die wir noch nicht sehen, aber die wir ganz bestimmt bekommen werden. Und der Glaube heißt festhalten. Das ist kein Gefühl. Leute, ganz wichtig, Glaube ist kein Gefühl. Du hast kein Gefühl, dass das so wird. Das Gefühl spielt genau immer entgegengesetzt. Das Gefühl sagt dir, oh nee, jetzt habe ich mich total vertan. Jetzt habe ich was ganz Falsches gesagt. Oh, ob das wohl wirklich, ich spinne ja. Was habe ich denn da jetzt eben gesagt? Jedes Mal, wenn du das aussprichst, was noch nicht ist, als wenn es wäre, geht es dir so, dass du denkst, ist das jetzt richtig, was ich sage? Nein, 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 du siehst es noch nicht. Aber es ist in Gottes Gedanken schon da. Und Gott wird dir Gnade schenken, dass du zu dem Punkt kommst, wo du Dinge schon siehst, bevor sie wirklich da sind. Wo du deine Heilung schon siehst, dass sie Realität ist, weil sie im Himmel schon beschlossen ist, bevor sie in deinen Händen ist. Und das möchte Gott uns lehren. Und deswegen, denke ich, sind manche unserer Proben so extrem, ne? Dass wir zwar für eine Heilung beten, aber sie nicht sofort eintritt in der physischen Welt, weil Gott uns lehren möchte, festzuhalten an der Verheißung, die er uns gegeben hat. Er möchte nämlich unseren Charakter verändern. Er will, dass es uns gut geht, aber er versucht uns an allen persönlichen Erfahrungen, unseren Charakter zu verändern. Dass wir uns nicht mehr so sehr auf das verlassen, was wir sehen, sondern dass wir mehr und mehr lernen, das zu sehen, was er gegeben hat. Das ist ein Geheimnis. Das musst du ausprobieren. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spricht, hebe dich ins Meer und nicht zweifeln würde in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschehe, was er sagt, wird ihm geschehen. Ihr kennt den Vers alle sehr gut. Aber das Geheimnis liegt im Aussprechen. Es liegt darin, dass du bekennst, dass was Gott verheißen hat, wird geschehen. Dass das, was in deinem Herzen schon ist, die Hoffnung, die du hast, dass die Realität wird, indem du sie aussprichst, das ist nämlich die Substanz, mit der Gott arbeitet, und der Berg wird sich dann bewegen. Und deshalb sitzen so viele Leute sitzen mit ihren Verheißungen Gottes und erleben nicht die Erfüllung, weil sie davor sitzen und sagen, was soll ich jetzt damit tun? Gott hat mich berufen. Ich soll das und das tun, aber da passiert gar nichts. Und Gott möchte, dass du das so in dein Herz bekommst, dass das aus deinem Munde hervorgeht, dass du sagst, Gott, du hast es gesagt. Es wird geschehen. Es wird kommen. Ich zweifle nicht länger. Ich vertraue dir. Und deshalb sagt Gott, wer zu diesem Berge spricht, hebe dich ins Meer und nicht zweifeln würde in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt, wird ihm geschehen. Und jetzt, oh Mensch, das ist mein Telefon. Mach aus. Mach einfach aus. Einfach aus. Nee, aus. Sorry, oben auch nicht. Sorry. Ja. Entschuldigung. Das wird ihm geschehen. Und das ist jetzt ganz wichtig, das noch einmal. Wenn ein Berg vor dir steht, eine noch nicht erfüllte Verheißung Gottes, fang an, über dieser Sache zu sprechen, und zwar nicht deine Unglauben Gedanken und deine Zweifel, sondern das, was Gott dir verheißen hat. Und das ist nicht schwer, das ist immer positiv. Wenn du krank bist, dann sagst du, ich werde geheilt. Wenn du in Unglauben bist, sagst du, ich werde das glauben. Du fängst an, genau das Gegenteil von dem zu sagen, was du eigentlich im Augenblick erlebst und empfindest. Und damit drehst du die Situation um und damit wird sich der Kreislauf deines Lebens verändern. Und das wird dir nachher so zur Gewohnheit werden, dass wenn deine Kinder nach Hause kommen mit schlechten Zensuren und völlig daneben, dass du sagst in deinem Herzen sofort, sie werden gute Zensuren wiederbringen. Sie werden wieder oben sein und nicht mehr unten. Sie werden der Kopf sein und nicht mehr der Schwanz. Dein Wort sagt, wir dürfen für unsere Kinder bitten und du wirst es erhören. Dein Wort sagt, sie werden nicht unten sein, sondern sie werden oben sein. Und ich vertraue deinem Wort mehr als das, was ich jetzt auf dem Zeugnispapier sehe. Und dann wird die Realität, die Wahrheit Gottes, realer für dich als das, was du da siehst im Augenblick. Weil das ist vergänglich, das Zeugnis ist vergänglich, aber Gottes Wahrheiten bestehen für immer. Und du tappst in die Kraft Gottes hinein und das verändert deine Kinder. Und das muss natürlich dann auch Auswirkungen haben. Das wird es auch haben. Ich habe das selber ausprobiert und es hat gearbeitet. Und so kannst du mit jedem Problem deines Lebens umgehen. Du kannst zu dem Problem anfangen zu sprechen und du musst es nicht fühlen, aber du musst es in deinem Herzen beginnen zu glauben. Und deshalb umgib dich immer wieder mit Menschen, die Glauben haben. Häng dich mit Menschen zusammen, die Glauben haben und nicht mit Leuten, die Unglauben haben. Beschäftige dich mit dem Glauben, höre zu, wenn Leute über den Glauben sprechen, erwarte, dass der Glaube immer mehr und immer realer in deinem Leben wird, damit dein Leben immer stärker und immer stärker in diese Welt hineinkommt. Und dann werdet ihr das Unmögliche möglich machen, im Angesicht eurer Feinde. Ein weiterer Schritt, der ganz wichtig ist, und ich nochmal zum Glauben, ich glaube, dass Gott jedem von uns schon ein Maß des Glaubens gegeben hat. Und er möchte, dass du dieses Maß, was er dir schon gegeben hat, einsetzt. Und was du sähst, wirst du ernten. Wenn du dein bisschen Glauben, was Gott dir gegeben hat, einsetzt für das, was im Augenblick für dich ein unlösbares Problem ist, wird Gott deinen Glauben vermehren zu dem Maß, sodass es ausreicht, damit dein Problem sich verändert. So arbeitet Gottes Prinzip. Immer das bisschen, was du hast, gibst du ihm und er vermehrt es zu dem Unmöglichen. Dass es ausreicht, um das Unmögliche in die Möglichkeit zu setzen, weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Aber er lehrt uns, damit umzugehen, dass wir es anwenden können und dass es dann wirksam wird. Ein zweiter Schritt, der wichtig ist, wenn du in deiner Berufung stehst und Erfolg haben willst und auch in deinem Leben, das ist der Gehorsam. Gott erwartet nur unseren Gehorsam, den Rest schenkt er uns. Es ist wirklich so, du kannst Gott nur einen großen Gefallen heute Abend tun. Und das ist, dass du sagst, Herr, ich will dir gehorsam sein. Ich will deinem Wort gehorsam sein. Ich will deinem Befehl gehorsam sein. Ich möchte deinem Aufruf gehorsam sein. Ich will dir folgen. Und das mag vielleicht schwierig sein für den einen oder anderen, das zu sagen aus deinem Herzen heraus, weil er Gott noch nicht so gut kennt. Aber wenn du das tust, wenn du dein williges Herz ihm gibst, wird er dein Herz bewegen und wird dich führen und leiten an Orte und an Plätze, die du niemals dir vorher hättest vorstellen können. Willig in den Willen Gottes einmünden. Und ich habe eigentlich erlebt in meinem Leben, und ich glaube, das können andere bestätigen, jedes Mal, wenn ich das Gebet gesprochen habe, Herr, du darfst ab jetzt mit mir machen, was du willst, hat Gott sofort reagiert. Also wirklich, das war der nächste Tag, da ging es los, dass Gott sofort reagiert hat. Und sofort eine Situation in mein Leben gebracht hat, wo ich prüfen konnte, ob ich das, was ich gerade gesagt habe, wirklich ernst meine. Und die Situation war meist nicht angenehm. Die war sehr widerwärtig. Menschen haben mich angegriffen, verleumdet, haben über mich Böses verbreitet, haben meinen Namen in den Dreck geschoben, haben mir alles Mögliche angekreidet. Und dann konnte ich sagen, Herr, will ich wirklich dir gehören oder will ich jetzt wieder meine Rechte in Anspruch nehmen? Und dann da sagen, also das darf man nicht mit mir machen, so weit geht man nicht. Oder ist der Gehorsam Gott gegenüber wirklich so, dass ich sage, Herr, ich vertraue dir blind, du darfst mit mir machen, was du willst, du darfst alles in meinem Leben zulassen, ich will Ja sagen zu dir. Und ich weiß, da haben mich manche Leute angegriffen danach und gesagt, wie kannst du sowas sagen? Aber wisst ihr, du verlässt deinen Willen in den Willen Gottes und er missbraucht dich nicht. Er tut es nicht, er bewahrt dich, er behütet dich. Er führt dich durch Feuerzeiten, er führt dich durch dunkle Täler, er führt dich über Höhen und über alle möglichen Situationen, aber er wird dich niemals missbrauchen. Aber wenn du dein eigenes Leben versuchst, in deiner Hand zu behalten und dich selber zu verteidigen, wirst du von einer Schwierigkeit in die nächste gehen und von einem Kampf in den nächsten. Und wenn du anfängst, Gott hineinwirken zu lassen in dein Leben, dann wird er dein Leben ganz wunderbar ausbreiten, verbreiten, er wird dir Kraft geben, er wird dir Freude geben, er wird dir Geduld geben, Liebe, alles, was du brauchst, in solch einem Maße, dass du keinen Mangel mehr hast an all den göttlichen Gaben, die er dir gibt. Und das kann er nur, wenn du dich ihm völlig unterordnest. Und das ist nicht Bekehrung. Die Bekehrung war, Herr, rette mich. Aber da habe ich noch schön die Zügel in meiner eigenen Hand. Und dann der nächste Schritt, die völlige Übergabe an ihn, die völlige Hingabe an ihn. Und dann kann er das tun, was auch Ulrike versucht hat, uns zu sagen. Dann kann er zu dir sagen, jetzt stell dich mir zur Verfügung, geh in die Gemeinde und frage, was dort gebraucht wird. Stell dich Gott zur Verfügung. Bitte, dass er dich führt und leitet. Und dann erwarte, dass ein Auftrag kommt. Und er wird kommen, ganz schön schnell. Gott hat nämlich sehr viele Aufträge im Augenblick. Er hat sehr viel Arbeit. Und er wartet auf Frauen, die willig sind, sich ihm zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hier bin ich, gebrauche mich. Und dann wird er dich einsetzen. Etwas, was auch noch ganz wichtig ist, das ist mir vor 2 Tagen ganz besonders aufgefallen, und zwar steht in Hebräer 6, Vers 12, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Und dieses Wort träge werden hat eine ganz besondere Bedeutung, das bekommt nämlich nicht von dem faul sein, sondern es kommt von langsam, schwerfällig und schließlich neutral werden. Träge werden ist eine ganz schlimme Sache, die ganz vielen Christen immer wieder passiert, dass sie nämlich so lange Jesus nachfolgen, dass das Feuer in ihrem Herzen aufhört zu brennen. Und dass sie dann nicht mehr in die Gänge kommen. Und dass sie dann zwar Jesus dienen, dass sie ihm zwar nachfolgen, dass sie auch beten und auch Gebetserhörung erleben, aber sie nicht mehr in dem Feuer, in dem Fluss sind, den Gott eigentlich für ihr Leben bestimmt hat. Und bei Gott hört das Feuer nicht auf zu brennen. Das hat uns Reinhard Bonnke immer so schön beigebracht. Er hat gesagt, es gibt keine ausgebrannten Christen bei ihm, weil sein Feuer immer wieder neu da ist. Seine Salbung immer wieder neu da ist. Und wenn solange du unter der Salbung Gottes bleibst, wirst du nicht ausgebrannt. Aber du wirst, sobald du anfängst, deine eigenen Wege wieder zu gehen und deine Regierung wieder selbst zu übernehmen, fängst du an, müde zu werden, matt und träge. Es wird langsam. Es geht alles nicht mehr so richtig voran. Es scheint alles so müde zu sein, so schwer, so... Und das möchte Gott nicht. Er möchte, dass unser Leben frisch ist, dass es weitergeht, dass es vorwärts geht, dass wir nicht träge werden. Und dass das Feuer der ersten Liebe in unserem Leben drin ist. Und das möchte er dir heute Abend wieder neu schenken. Er möchte dir begegnen heute Abend. Und wenn er dir begegnet, dann schenkt er sein ganzes Leben dir. Dann schenkt er seine ganze Liebe dir. Dann wird er dich umarmen und herzen und küssen. Und er wird dich mit allem umgeben, was in seinem Herzen ist. Und danach sehnt er sich. Ich hatte ein wunderschönes Bild heute Morgen für Ulrike. Ulrike ist ja erst wenige Monate wiedergeboren. Und zwar sah ich, wie sie auf den Armen Jesu war, wie ein Baby. Und wie er sie wie bei einem Baby geherzt und geküsst und mit ihr geschmust hat. Wie er sie einfach nur festgehalten hat und sich gefreut hat an ihr, an seinem kleinen Kind. Genauso wie wir ein Baby gerne herzen, küssen und mit dem Baby schmusen. So ist er. Er ist wirklich so intim. Er ist wirklich so ein Freund, so ein Liebhaber, so ein Vater, so ein nahe, liebender Gott. Das gibt es nirgendwo, dass dich der Gott, der dich erschaffen hat, so liebt, dass er dich ständig umarmen möchte, ständig küssen möchte. Lobpreis heißt auch küssen. Du kannst ihm so nahe kommen, dass du seinen Kuss spürst. Und dieses Feuer, diese Liebe möchte er dir ständig geben. Möchte er dir ständig geben. Aber das kann er nur, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Wenn du nicht ständig wegläufst von ihm, sondern ständig zu ihm läufst. Und immer wieder sagst, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich wünsche mir noch mehr von dir. Ich möchte von dir mehr gebraucht werden. Hier bin ich. Gebrauche mich. Und er wird es dir schenken. Und die dritte Eigenschaft, die er uns gibt, das ist Geduld. Er gibt sie wirklich. Das war mein ärgster Feind. Ungeduld. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene erlangt. Ich weiß nicht, warum Gott Geduld haben will. Das wird er mir erklären, wenn er im Himmel ist. Aber er streckt unsere Geduld bis zum Limit. Und er streckt sie immer größer und immer länger. Und er liebt es, uns zu den geduldigsten Menschen zu machen, zu den sanftmütigsten Frauen zu machen, im Angesicht der Schwierigkeiten. Und irgendwie schafft er das, uns noch länger zu ziehen und noch länger zu ziehen. Und dann plötzlich haben wir eine Kapazität in unserem Leben, die ist faszinierend. Nein, dann lässt er nicht los. Und dann fliegen wir nicht zurück. Ja, weil, ich sag dir warum. Er will, wenn du in deine Berufung hineinkommst, und ich will jetzt nicht nur vom Predigtdienst sprechen, sondern Berufung heißt, dass du in Vollmacht, in Weisheit, in Autorität, in deiner Aufgabe stehst und in einem Fluss und in einer Begabung und einer Salbung bist. Und damit du mehr und mehr tun kannst für ihn, ohne dich zu überarbeiten, muss dein Leben eine Weite bekommen und eine große Ebene, eine große Fläche, mit der er wirken kann. Und deshalb streckt er uns manchmal so doll. Und deshalb denken wir, das kann nicht noch schlimmer werden, das kann doch nicht noch mehr werden. Ich halte es kaum noch aus und du darfst ab und zu ruhig explodieren. Bleib ruhig immer ganz normal. Ne? Also fang jetzt nicht an, religiös zu werden. Nichts schlimmer als, oh Herr Jesus, du bist so wunderbar, du streckst mich ja wieder bis zum Limit. Also der ganze Himmel findet das Gebet schrecklich. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Selbst Jesus hat am Kreuz kurz vorher gesagt, Vater, wenn es irgendwie geht, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und du darfst sagen, Herr, es reicht. Ich kann nicht mehr. Ich schaffe nicht mehr. Aber du darfst, und das ist jetzt ganz wichtig, in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, jetzt kannst du nicht mehr aushalten. Jetzt geht deine Geduld zu Ende. Kannst du dich an ihn wieder klammern. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das war das Geheimnis, warum ich ihn so stark erlebe. Ich habe mich in solchen Situationen nicht an die Telefonleitung gehängt und irgendein Telefongespräch mit irgendeinem wichtigen Seelsorger gemacht, sondern ich habe immer gesagt, Jesus, du bist du, du musst mir helfen, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich schaffe nicht mehr. Das kannst du ausdrücken, wie immer du temperiert bist, wollte ich gerade sagen. Du musst das nicht so extrem machen und so exzentrisch, aber bei mir musste das sein. Ich musste manchmal schreien und sagen, Herr, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr. Es ist zu viel, was du von mir verlangst. Und in den Momenten begegnet er dir und in den Momenten bringt er seine Sanftheit, seine Geduld, seine Liebe in dein Leben hinein. Und du darfst plötzlich auf seiner Geduld leben und auf seiner Sanftheit. Und die ist endlos. Die kannst du in alle Richtungen strecken und dann bringt dich nichts mehr aus der Ruhe. Wisst ihr, dass es das echt gibt? Und das ist, was ich erlebt habe. Und deswegen wollte ich euch sagen, und das muss ich noch zum Schluss sagen, und dann möchte ich für euch beten. Ich habe diese Hektik in meinem Leben gehabt. Ich bin ein Workaholic. Das ist nichts Gutes, aber es gibt solche Menschen. Ich konnte immer arbeiten, rund um die Uhr, immer zu. Mir fiel auch immer was ein und ich fand das nochmal alles toll. Und ich habe gerne für Jesus gearbeitet. Ich habe so viele Jobs gemacht und ich konnte keinen Menschen verstehen, der gesagt hat, mir wird das zu viel. Weil ich einfach begeistert bin von Jesus. Ich habe gesehen, da sind Tausende von Unerretteten und man kann so viele tolle Sachen machen. Man kann rausgehen auf den Markt, man kann Blumen verteilen an die Leute und sagen, Jesus liebt dich. Man kann endlos arbeiten, so wie dein Mann ja auch, Leon. Wir verstehen uns ja auch gut. Und I think we understand each other well, because wir sind solche ähnlichen Typen. Und dann eines Tages hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, ich möchte, dass du in meine Ruhe kommst. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, was das ist. Ehrlich nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Was heißt es, in der Ruhe Gottes zu sein? Und dann hat er etwas ganz Seltsames mit mir gemacht. Ich bin eingeladen worden nach Pensacola. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Aber ich bin eingeladen worden, dorthin zu gehen. Und zwar nicht in diese Versammlung, die habe ich dann auch besucht, aber in eine wunderschöne Wohnung am Strand. Eine traumhaft schöne Wohnung von einem reichen Ehepaar, die sie mir zur Verfügung gestellt haben. Und ich durfte dort am Strand sitzen. Und habe ich immer gesagt, Herr, was soll ich denn hier tun? Wer braucht denn hier Errettung? Und dann fängt der Heilige Geist an, am Strand zu mir zu sprechen. Ich sitze da also am wunderschönen weißen Sandstrand und denke, wen muss ich jetzt hier bekehren? Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe dich hierher geführt, weil ich möchte, dass du nichts tust. Ich sage, was? Ich sage, Herr, warum denn ganz nach Amerika rüber? Er hat gesagt, ja, ich habe den Platz gefunden, der dir am besten gefällt. Ein weißer Sandstrand, wunderschönes Wetter, Sonnenschein, eine traumhaft schöne Wohnung, alles perfekt. Und ich möchte, dass du dich nur ausrufst. Dann habe ich gesagt, ja, warum denn? Dann hat er gesagt, ich möchte dir zeigen, wie ich dich liebe. Ich möchte, dass das Allerbeste für dich ist. Und ich möchte dir zeigen, dass ich dich liebe. Und das musst du mal fühlen und sehen. Dass meine Liebe nicht immer Arbeit ist und immer nur dienen und immer nur laufen. Sondern meine Liebe heißt auch, dass du dich einfach mal in meinen Armen ausruhst. So wie beim Liebespaar. Dass du einfach nur genießt. Und du brauchst nichts bezahlen, ist alles bezahlt. Du kannst einfach genießen. Und dann habe ich 2 Wochen da verbracht, in absoluter Stille, in absoluter Gegenwart Gottes. Und da hat Gott etwas in meinem Leben getan. Er hat mir die Hektik meines Lebens genommen und hat mir eine Ruhe gegeben, die ist übernatürlich. Dass mich nichts mehr aus der Ruhe bringt. Dass ich in einer Ruhe stehe, mitten im Leben und in vielen Terminen, aber die bringen mich überhaupt nicht mehr aus der Ruhe, weil ich weiß, Gottes Wille geschieht in meinem Leben.